Ein Alt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abpfiff Schädel. Ich habe die Ehre, mit zwei Pokalsiegern ehemaligen hier zu sitzen. Einmal mit dir, Günther, und einmal mit Ferenc. Und MSV Duisburg-Legende zu Besuch, das war unsere Überraschung für euch. Und ich glaube, ihr habt euch lange nicht mehr gesehen. Ne? Ist schon ein paar Tage her, glaube ich.
Ja, ist schon ein paar Tage her.
Und heute ist das große Wiedersehen. Wir sind in der wunderschönen Düsseldorfer Brauerei Schlüssel. Und dann fange ich direkt mal an. Wie war das überhaupt am Anfang so, als ihr euch kennengelernt habt, als du rübergegangen bist? Wie war so das erste Zusammentreffen?
Also zunächst mal erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Und ich freue mich total, dich nach der langen Zeit mal wiederzusehen. Du bist unverändert und ein paar Tage älter geworden, aber das ist nicht schlimm, das ist alles gut. Und wie war das damals, als der Schädel zu uns gekommen ist?
90.
Nach Duisburg. Da war es im ersten Moment so, dass man als Stürmer, ich habe damals auch Stürmer gespielt, obwohl wir grundverschiedene Typen sind, da machst du dann natürlich im ersten Moment Gedanken, wenn du jemanden kennst, du verfolgst die Szene, du weißt, Günther Thiele war ein Begriff, 60 Erstligatore, eine richtige Granate, also das gibt nicht viele Stürmer, die so treffsicher waren wie der Schädel, und da machst du natürlich schon Gedanken um deinen Stammplatz, das ist logisch. Aber dann kam er zu uns und total feiner Kerl, also wie er zu uns gekommen ist, so offen als Typ und leistungsstark war er halt natürlich auch immer noch, obwohl er vorher eine schwere Verletzung hatte und das ihn sicherlich auch den einen oder anderen Einsatz und wegen Fitness bei uns gekostet hat. Er hatte damals den Michael Tönnies noch als Stürmer mit dabei bei uns, und der Tönnies, der ist halt in Duisburg eine ganz große Legende, und da war es halt nicht so ganz so leicht, da regelmäßig zum Spielen zu kommen. Aber dein Vater war eine richtige Rakete, und ich habe nur die besten Erinnerungen an ihn. Und es ist einfach eine schöne Zeit.
Ja, erstmal vielen Dank für die ganz tollen Worte. Die kann ich nur zurückgeben, Ferre, weil du warst ja auch immer einer meiner Lieblingskollegen in der Bundesliga. Das habe ich ja gesagt. Deswegen haben wir gesagt, das erste Podcast, was wir machen mit einem Spieler, das bist du. Das haben wir so beschlossen, obwohl ich auch mit Gerd Zehm und Klaus Allofsen angespielt habe. Aber du warst immer einer meiner Liebsten, und deswegen habe ich gesagt, heute freue ich mich darauf, dass du hier bist.
Freut mich schön.
Ja, zu der Situation beim MSV ist so eine kleine Vorgeschichte, weil ich hatte damals wirklich, wie der Ferre sagte, eine schwere Verletzung 1989. Und war dann in den Verhandlungen mit Gladbach, und unser damaliger Manager, der Grashoff, wollte mir dann, weil ich halt noch nicht so fit war, musste fast ein Jahr pausieren mit Kreuzband, Innenbandabriss, Meniskusabriss, wollte mir dann den Vertrag um 50% kürzen. Und dann habe ich dann gesagt zum Helmut Grashoff, ich habe euch in so vielen Spielen, auch im DFB-Pokal, entscheidende Tore geschossen, gerade auch gegen Bayern München. Das hat den Verein mehrere Millionen gebracht. Ja. Und dann wollte der Grashoff mich dann 50% kürzen. Und da habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Und da habe ich mich dann ein bisschen umgehört. Und dann kam Schalke auf mich zu. Da war damals die Krämer-Zwillinge, waren noch da im Vorstand drin mit Präsidium. Und ich habe mich mit den Krämer-Zwillingen getroffen, und zwar damals bei dem Charlie Neumann in diesem Park, was der hatte. Der hat ja so ein riesiges Schloss gehabt und alles drum und dran. Und dann saßen wir zu dritt am Tisch, und ich wusste ganz genau, nach der schweren Verletzung, das wird wahrscheinlich mein letzter Vertrag in der Bundesliga sein. Aber ich komme nicht mehr wieder, so wie vorher, das war ganz klar. Ne? Und da habe ich natürlich so hoch wie möglich gepokert und habe gesagt, jetzt musst du noch mal versuchen, jetzt in den letzten Vertrag, den du kriegst, ich war ja schon an die 30, habe ich gesagt, jetzt musst du noch mal versuchen, richtig viel Kohle zu verdienen auch, weil das wird wahrscheinlich der letzte sein, bevor du dann wieder was anders machen musst. Ne? Und da habe ich wahrscheinlich auch so hoch gepokert. Ich wollte dann so viel Geld haben, und da hat der Schalke näher gesagt, das können wir nicht bezahlen. Mhm. Und da habe ich gesagt, okay, dann ist das Thema erstmal durch. Da bin ich erstmal in Urlaub gefahren und habe gesagt, ich muss ja erstmal alles sacken lassen, was jetzt kommt. Und ich hatte damals mit meinem Spielervermittler, dem Peter Telek.
Ja, das
was. Ja, der Peter Telek war da. Ich sage, wenn was ist, ruf mich einfach an. Ja, und ich bin dann zwei Tage im Urlaub, und dann ruft er dann an, der Peter Telek, sagte, pass auf, der MSV Duisburg.
Willibert.
will oder ist interessiert an der Verpflichtung von dir. Ne? Ich sage ja, MSV, ja, super Name, klar, MSV Duisburg kennt jeder bei uns im Rheinland. Ich sage, was spielen die denn von der Liga? Ja, zweite Liga. Da habe ich gesagt, okay, zweite Liga ist jetzt mal gar nicht mal so verkehrt, weil ich wusste, meine körperliche Verfassung war nicht gut. Und ich habe gedacht, wenn du jetzt in der zweiten Liga wieder anfängst, mit einer guten Vorbereitung, die wird wahrscheinlich nicht so schwer sein wie die erste Liga. Und da habe ich mich total vertan. Also es war genau das Gegenteil. Beim MSV, zweite Liga-Verhältnisse, da wird ganz anders Fußball gespielt als in der ersten Liga. Da geht es viel mehr zur Sache. Da musst du körperlich hundertprozentig, tausendprozentig fit sein, weil da wird viel mehr körperbetont gespielt als in der ersten Liga damals. Ja. Und da habe ich mich total vertan. Da habe ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Ne? Weil ich hatte dann noch ein Angebot vom Grasshofer Zürich. Da war der Ottmar Hitzfeld-Trainer, der wollte mich auch haben. Aber ich habe mich für den MSV entschieden, weil, wie du sagst, das ist Willibert Krämer. Mit dem habe ich einfach sich meine beste Zeit mit Lied dabei gehabt als Trainer. Weil dann, ich habe unter ihm wunderbar gespielt, habe viele Tore geschossen. Und da habe ich gesagt, Willibert ist da, ja, da kann ja nichts passieren.
Ist auch ein super Mensch. Also ja, nicht nur ein guter Trainer, ein Fußballfachmann. Ja. Ich meine, wir hatten eine angenehme Zeit bei ihm als Trainer. Leider ist er ja schon verstorben, aber wie oft haben wir Eckespielchen gemacht? Also das war jetzt herrlich, 5-2 und danach ein Spielchen und dann war Training zu Ende. Und trotzdem waren wir fit und es hat einfach Spaß gemacht.
Ja genau, weil der Willibert war auch menschlich, war der super in Ordnung. Weil wir haben ja unter dem auch Trainingslager gemacht, immer Gran Canaria. Wir haben jedes Jahr den Gran Canaria Cup gespielt, wo Bayern München da war und Gladbach und Stuttgart. Und der Willibert hat mit uns hart gearbeitet, aber dann hat er noch mal gesagt, Männer, jetzt könnt ihr da mal ein Bier trinken gehen.
Ja, wobei, aber da kann ich nachher eine schöne Anekdote erzählen. Ja. Sarajevo, da warst du auch dabei. Und,
Sarajevo, ja.
Wo wir auf dem Zimmer waren und wir haben uns abends, das war Winter, es war kalt dort, wir haben mit Trainingsanzügen geschlafen, weil es so saukalt war in dem Hotel. Und dann hat Willibert gesagt, okay, ihr könnt natürlich ein Bierchen trinken, aber 10 Uhr ist Bettruhe. Und bei uns war im Zimmer, also auf dem Zimmer von Michael Tönnies und
Uwe Kober,
die waren die beiden Zimmerkollegen und dicke Freunde.
Ja.
Da war halt dann Poker angesagt. Ja, da sind dann alle Kettenraucher waren drin. Also das hat gequalmt. Ja, kannst du dir nicht vorstellen, ohne Witz. Das war wirklich unglaublich. Da hat es gequalmt wie in der Spielbude. Unfassbar. Ja. Und dann sind dann die Bierchen natürlich geflossen ohne Ende. Und nachts nach 22 Uhr, Willibert saß unten an der Bar, hat auch schon schön eingetankt und schön die Augen sind schon so langsam rausgekommen. Und saß an der Bar und dann hat Tony unten angerufen und sagt, 20 Bier auf Zimmer 223. Okay, Willibert so betrunken war noch nicht, dass er es halt noch mitgekriegt hat, was an der Zapfanlage dann los war. Und er hat gezapft, gezogen, ja. 20 Bier. Dann guckt der Willibert hoch und sagt, was ist los, was mit dem Bier? Und dann sagt er, ja, gerade bestellt worden, Zimmer 223. Ah, Tönnies, Kober, bravo. Und dann hat er das Tablett genommen, ist mit den 20 Bier hoch, hat an die Tür geklopft. Ohne Scheiß, wirklich.
Ja.
Das Zimmer, wir waren alle Spieler waren wir drin. Und auch wenn man nicht, also ich habe damals nicht geraucht und auch keinen Alkohol getrunken. Heute mache ich das alles, heute bin ich leider, ja, vom Weg abgekommen.
Hast du alles nachgeholt?
Ja, das habe ich alles locker nachgeholt, auf jeden Fall. Auf jeden Fall klopft er an die Tür und wir, oh Scheiße, der Alte kommt. Ja. Und dann teilweise versteckt, wir waren alles junge Kerle, 25, 26, 27, 30, so in dem Dreh, aber alles junge, in Anführungsstrichen noch junge Männer. Und ja, haben wir uns versteckt hinterm Vorhang, hinterm Sofa. Und Tony geht dran, geht an die Tür. Und dann sagt der Willibert, 20 Bier. 2000 Euro Strafe, 100 Mark pro Bier. Kann man so sagen. Ja. Und der Tony sagt, ohne Witz, Tony sagt, und es hat gequalmt da drin. Kannst du nicht vorstellen.
Wir haben es ja gar nicht gesehen.
Wir
brauchen es ja gar nicht zu verstecken.
In dem Nebel konntest du eigentlich gar nichts sehen. Ne? Da war, ach, Lothar Wölk, du hast geraucht, der Pinot Steiniger.
Aber nicht oft.
Nein, aber so ein bisschen. Ja, der Steiniger, der Strucki, der Toni Pustamzis.
Oh ja.
Ja, ich weiß, ob Bundesligaspiele waren, Schädel. 7 Mann sind direkt immer durchmarschiert, nach dem Abpfiff direkt auf die Toilette, Lungenbrötchen, 3 Minuten hattest du für dich. Ja. Und dann ging erst die Mannschaftsbesprechung los. So war das damals. Auf jeden Fall sagt er, 20 Bier, 2000 D-Mark Strafe. Tönnies sagt zu ihm, Willibert hat gedacht, er sagt, komm, nimm wieder mit. Tönnies sagt, nee, komm, lass hier, ist okay. 2000 D-Mark Strafe, akzeptiere ich, 2000 D-Mark Strafe. Ja, damals war das so.
Also, da war unsere erste Prämie beim ersten Bundesligaspiel, war direkt weg, muss man die Bierstrafen bezahlen. Das war der erste Siegprämie. Die Frauen haben gedacht, die können in die Stadt einkaufen gehen. Da mussten wir ein Bier bezahlen.
Ja, das ist unglaublich. Das war unglaublich.
Genau. Und wir hatten vorhin kurz drüber gesprochen, mal unter uns hier. Und da hattest du gesagt, Mönchengladbach, hättest du den Fairness eigentlich auch gesehen bei euch in der Mannschaft?
Ja, auf jeden Fall. Weil
und wieso sportlich? Also wieso Fairness dann in Mönchengladbach?
Ja, weil der Fairness ein super Rechtsaußen war unheimlich schnell, unheimlicher Kämpfer, der keinen Ball aufgegeben und mit dem konntest du Konter spielen, ja. Also das war ein typischer Konterspieler auch über rechts. Und Gladbach hat ja immer über Konter gespielt. Das war ja seit den 70er Jahren, war das denen ihr Spiel, übers Mittelfeld zu kommen, über die Außenpositionen. Und da war der Fairness natürlich einer, der wäre dafür geboren gewesen, aber er ist im MSV immer treu geblieben.
War das nie eine Option?
Nee, du musst ja Angebote bekommen. Ich hatte irgendwann in den 90er Jahren, hatte dann mal ein Angebot von Schalke, aber es wurde nie an mich herangetragen. Und von daher wusste ich gar nicht, dass da überhaupt Interesse besteht. Und Peter Neuro hat dort angerufen bei uns im Präsidium und sagte, ja, wir hätten den gerne verpflichtet, können wir den kaufen? Und da sagt der Präsident, nee, der ist unverkäuflich, der hat einen Job bei uns. Und letztendlich im Nachgang mit den vielen Jahrzehnten dazwischen war es die beste Entscheidung, dass ich dort geblieben bin, weil heute habe ich meinen Job von damals immer noch in der Deutschen Apotheke- und Ärztebank als Bankkaufmann. Und habe für mein Leben in Anführungsstrichen ausgesorgt. Das heißt, ich bin nicht reich, aber mir geht's gut. Ich kann mir alles erlauben, was ich mir erlauben möchte. Und natürlich, on top geht immer, aber man muss damit irgendwas zufrieden sein. Und deswegen alles gut.
Wir hatten schon mal in der Folge drüber gesprochen, dass sogar Bayern dich wollte und auch Köln und alle. Und du hast abgesagt. Also du wärst für Geld nicht, hättest du nicht gewechselt, weil Fortuna dir am Herzen liegt. Ist das bei dir auch
so? Ja, früher war das anders bei uns als Spieler. Man hat an seinem Verein gehangen. Also wir hatten ja diese Eblé auf dem Trikot und das war jetzt nicht so, dass man mit dem Eblé rumgelaufen ist und dann, wenn du mal ein Tor machst, dann in die Kurve läufst, klopfst dreimal drauf, ja, und dann kommt ein Angebot vom anderen Verein. Das war bei uns nicht so, weil wir mussten natürlich auch Geld verdienen, das ist klar, aber ich sage immer wieder, zu unserer Generation oder zu unserer Zeit oder zu unserer Generation stand das Geld nicht an erster Stelle, sondern
ja, einfach nicht. Gespielt,
weil wir haben Spaß.
Das war noch ein Sport.
Und
das
unheimlich Freude am Fußball und für den Verein. Man hängt ja an dem Verein, weil ich bin ja auch groß geworden in Düsseldorf, habe da schon in der A-Jugend gespielt, dann Schülernationalmannschaft, Jugendnationalmannschaft, U21. Da wärst du ja groß in dem Verein. Ne?
Ja, aber du musst natürlich auch sagen, Entschuldigung, dass ich jetzt Wort falle, aber du musst natürlich auch sagen, die Zeiten haben sich verändert. Ne? Damals war das noch so, dass du einen gewissen Wert dargestellt hast, wie eine Maschine. Und nach Ablauf deines Vertrages hat die Maschine eben einen bestimmten Wert gehabt. Und das ist seit Bosman-Urteil, seit 1996, genau in dem Jahr, wo ich dann wirklich meine Karriere beendet habe, war es dann so, dass die Ablösesummen gefallen sind. Du konntest wie jeder andere Arbeitgeber deinen Arbeitgeber frei wechseln und dadurch sind natürlich die Gehälter natürlich auch inflationär gestiegen. Ja. Das heißt, wenn ich habe zu meinen besten Zeiten, wirklich meinen besten Zeiten waren 230.000, 2 Jahre lang habe ich das verdient, D-Mark im Jahr. Ja, heute Schädel, heute würden wir das im Monat verdienen, im Monat zu unseren Glanzzeiten. Nein, aber in Euro, das musst du dir mal vorstellen. Das ist nicht mehr normal, was ich da getan habe.
Aber das ist noch
10 bis 12-fach in Euro.
Das ist auch noch, die verdienen heutzutage noch mehr. Wenn du siehst, ein U21-Nationalspieler, der verdient ja schon 200.000, fast 100.000 im Jahr. Im Monat, Entschuldigung. Ja, der kommt ja schon auf 1,2 Millionen. Ja, als U21-Nationalspieler haben die schon 1,2 Millionen. Und das war natürlich, hast du recht, bei uns überhaupt gar kein Thema.
Nee, deswegen, also, weißt du, man denkt schon mal an früher, das auf jeden Fall, so geht es mir, aber letztendlich es ist vorbei. Und ich freue mich dann ich freue mich heute wirklich tierisch, dass ich dich wieder treffe, weil ich mag dich, mochte dich früher als Spieler, obwohl wir in gewisser Weise ja auch Konkurrenten waren, in Anführungsstrichen. Wir haben zwar im Sturm gespielt, aber eigentlich waren wir ja keine Konkurrenten, wir waren Freunde und das ist bis heute geblieben. Und da bin ich auch sehr stolz drauf und das macht mich echt glücklich, weil letztendlich, weißt du, die Kohle hin und her, so viel gab es in Duisburg nicht zu verdienen. Mhm. Da wären wir beide nicht reich geworden. Also das ist egal. Und deswegen, das ist viel mehr wert letztendlich. Deswegen, alles gut.
Wir hatten den Vorteil, dass die Kameradschaft, ja, wie der Ferhat schon sagte, die war natürlich extrem gut. Ja, auch wenn wir im Trainingslager waren. Wir haben immer Freude gehabt. Ne? Heutzutage, wenn du siehst, die Jungs gehen in den Trainingslager, da hat jeder seine Playstation dabei und jeder, ob die noch Freude miteinander haben, weiß ich nicht. Also, und vor allen Dingen werden die heute, alles ist ja alles geschult. Alles, was die sagen an Interviews, wenn die im Fernsehen gehen und alles so und dann, das wird ja vorher alles abgesprochen. Das wird, bei uns wird das anders. Da konntest du ins Fernsehen gehen oder in ein Studio rein, da konntest du frei nach Schnauze reden. Ja?
Ja.
Das ist heutzutage alles abgeschirmt.
Ja, aber, wir sind ja auch Typen. Typen gibt es keine mehr. Das ist so. Typen sind ausgestorben. Die wollen auch gar keine Typen haben. Die wollen alle diese Schubladen, Schablonenspieler haben. Und so ein Basler, den sieht man ja hier und da, der überzieht vielleicht so ein bisschen. Aber in manchen Dingen, aber letztendlich, er ist ein Typ und er haut die Dinge raus, so wie er denkt und wie er meint, dass es sind. Und das finde ich auch gut.
Ja, die waren ja auch, wenn du so siehst, Basler und Effenberg, die haben ja auch alle viel Mist gemacht. Ne? Die haben auch in ihren jungen Jahren. Die auch, die haben ja nur Mist gemacht, ja, aber die haben auch viel Mist gemacht.
Ja,
klar. Wenn ich zum Beispiel Effe sehe, der ist ja jetzt auch im Doppelpass. Und der redet ja auch so, als hätte er nie was gemacht. Ne? Aber der war natürlich auch einer, der viel mitgemacht hat.
Wobei Effenberg war in der Zeit, als du in Gladbach warst, ne? War er noch ganz frisch. Ne?
Der kam ganz frisch. Als Säugling kam der zu uns. Ja, der war gerade mal frische 18 Jahre alt. Ich kann mich noch daran erinnern, da waren wir auf Bökelberg. Da fuhren wir zum Training. Jupp Heynckes steigt ein. Wir sitzen schon im Bus. Da kam Effe, kam zum Bus. Da waren seine Eltern dabei. Ja, die haben ihn verabschiedet. Der kam gerade aus Hamburg und küsst ihn da. Da ist er erst in den Mannschaftsbus reingegangen. Ja? Und da haben wir gesagt, oh, da wird ja was. Ne? Wenn Mama und Papa draußen stehen und verabschieden. Und dann legte er auf einmal im Training los. Ja? Da fing der an, auf einmal zu arbeiten im Training. Und dann hat er sich unheimlich zum Nationalspieler entwickelt. Ja? Aber er hat immer, konntest du schon merken, dass das einer war, der wollte auch. Ne? Hat zwar eine große Klappe gehabt, aber... Ja, der wollte unbedingt ganz nach oben.
Hat er ja geschafft.
Genau.
Glückwunsch.
Ja. Es gibt nämlich ein Foto, ein Mannschaftsfoto, habe ich noch gesehen. Da seid ihr nämlich zusammen drauf.
Ja, der war ja bei mir noch, der war mit mir 3 Jahre zusammen. Und wir haben auch immer zusammen im Parkhotel in Gladbach in Süchteln, haben wir auch immer zusammen gegessen. Da, wo die ganzen ehemaligen großen Spieler von Borussia waren, bei Mutter Marie im Parkhotel. Die hat genauso gekocht für uns. Wie für damals Netzer und Berti und Hacki Wimmer, wie sie heißen. Der hat genauso gebraucht für uns, nur er war nicht so erfolgreich.
Ist egal.
Da haben wir immer gesagt, Mensch, Mutter Marie kocht genauso wie für uns, für die alten Spieler und wir machen keine Hütten.
Das ist egal. Du hast genug gemacht.
Du hast genug geschafft. Also im ersten Jahr in Gladbach, muss ich ja weiß sagen, unter Jupp Heynckes. Was auch nie gesagt wird, wenn ich heute so die Berichte sehe oder verfolge, dass wir mit Jupp Heynckes eine Serie hatten. Wir haben 10 Spiele hintereinander gewonnen und sind dann in den UEFA-Pokal noch reingekommen. Das hat noch nie eine Borussen-Mannschaft geschafft. Das wird aber nie erwähnt. Wir haben 10 Spiele hintereinander gewonnen. In Köln, in Dortmund, überall gewonnen. Hat keiner erwähnt. Auch gerade bei dem... Ja. Großen Feier von Borussia hat keiner.
Ja, wo Jupp Heynckes auch da war. Habe ich hier auch ein Mannschaftsfoto mitgenommen. Könnt ihr euch mal anschauen. Du kennst es wahrscheinlich auch noch, ne, Ferenc?
Ja, klar. Ja,
die aktuellen Bilder.
Genau. Da waren die Neuzugänge drauf in dem Jahr. Ja. Wenn ich hier sehe, unser Assistenztrainer Gerd Merheim, der kam frisch dazu. Der war dann danach noch Dozent an der Sporthochschule in Köln, hat dort die ganzen Fußballlehrer und jungen Trainer ausgebildet. Lothar Wölk ist hier drauf, ein fantastischer Spieler,
mit
500 Bundesligaspielen. Der hat mehr Bundesligaspiele als ich Trainingseinheiten.
VfB Bochum,
ne? Ja klar, der unabsteigbar. Der Lothar, der war, der wurde ja total verkannt. Ne?
Dem ich lag mit Wolle oft im Zimmer, ja. Der Wolle war ja mein Kollege.
Ja, Whisky Cola war da im Zimmer. Ja. Raschid hat er auch. Hat er nachher aufs Zimmer, war er mit dem auf Zimmer und den Raschid hat er immer zum Whisky Cola holen geschickt.
Ja.
Nach unten. Mhm.
Bei mir hat der Lothar immer pur getrunken, ohne Cola.
Ja, aber der war unverwüstlich. Ja, ohne Witz. Also, toll. Ja, du bist dabei, ich bin dabei. Ja. Also das war.
Raschid Azuzi, da ist auch noch hier, der ist noch der
Krieger dabei. Genau. Der Massimo Mariotti.
Unser Italiener.
Italiener da draußen. Ja. Pino Steininger, die Maschine. Ja, aber
was ist ein guter Druck. Was ist überhaupt aus unserem Italiener geworden?
Ja, der ist beim HSV als Trainer im Nachwuchsleistungszentrum.
Ui.
Und war über ja, viele Jahre war er dann auch bei Schalke, war dort als Dolmetscher tätig, hat dann die, weil der spricht mehrere Sprachen, Italienisch, Englisch, was spricht er noch, Französisch, Deutsch, und dadurch die ganzen ausländischen Spieler, das war perfekt, also für Massi.
Hat er dich von zu Hause, vom Elternhaus, haben die eine Pizzeria?
Eine Eisdiele.
Eine Eisdiele. Ich habe gedacht, der hat die gleich übernommen.
Aber, aber die Eltern sind natürlich auch schon mittlerweile verstorben und der Massi wohnt jetzt in Hamburg. Jetzt ist er nicht mehr beim HSV, der macht noch so ein richtig laufen kann er auch nicht mehr, Probleme in Gelenken, wie wir alle.
Wir alle, ja.
Er macht aber noch ein bisschen, was macht er schon noch für den HSV?
Ja.
Ein bisschen, aber nicht mehr in der Art und Weise.
Hast du noch Kontakt zu ihm, ja?
Ja, aber zu telefonieren war.
Schön.
Und es ist einfach eine schöne
Zeit. Ja, der war ja auch ein geiler Typ.
Toller Typ, ja.
Absolut. Kleiner Italiener, der war gut.
Nee, wir hatten eine ganz gute Truppe, also das hat schon Spaß gemacht. Und von den Charakteren her war es auch eine gute, schöne Gemeinschaft.
Das stimmt, ja.
Sieht man auch, also richtige Charakterköpfe, ne?
Ja, das waren wir definitiv. Ja. Ich sag ja, wenn du hier drauf guckst, wenn du dir das Bild anguckst, das sind mehr als 7 Kettenraucher drauf. Ohne Witz, ja, wenn ein Bundesligaspiel war, direkt durchmarschiert auf die Toilette, ein Lungenbrötchen durchgezogen und zack, in der zweiten Halbzeit dann wieder Gas gegeben.
Ja, ohne Witz. Was haben wir denn von der Werbung drauf auf dem Trikot?
Sparkasse.
Genau, ja, besser Zigarettenwerbung gemacht, ne? Drauf,
ja, besser wäre Campbell Filter.
Oder der Filter.
Ja, aber da hätte das Pferd gefehlt.
Ja.
Aber so waren wir die Streifen-Zebras.
Aber noch eins zum Michael Tönnies, ne? Der hat ja auf meiner Position gespielt, ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Michael Tönnies war für mich ein so geiler Mittelstürmer. Und wie ich nach dem MSV gekommen bin und habe den ein paar Mal gesehen, auch wie der gespielt hat, auch im Training und auch in den Meisterschaftsspielen, der war zu dem Zeitpunkt war der besser als ich.
Ja, nein.
Doch, der war vom Spielertyp anders, aber der war fitter. Der hat Tor gemacht.
Eben nicht. Der war nicht fitter. Oh, der war ein anderer Typ. Er war einfach ein anderer Typ. Und damals war halt dein Typ nicht so gefragt dort wie sein Typ. Und deswegen, das hat auch mit Glück zu tun. Das hat auch mit.
Aber der hat Elfmeter geschossen, aber
auch. Ja, technisch war der überragend. Also den kannst du anspielen, wie du wolltest. Der war cool vom Tor. Der hat nie geschossen, weil er gar keine Kraft hatte zu schießen. Ja, der hat immer nur. Geschwänzt,
ne, mit dem Innenriss.
Das war unglaublich.
Aber Elfmeter, ich glaube, der hat noch nie in seinem Leben einen Elfmeter vorschossen. Auch im Training nicht, der hat alle reingemacht.
Also ich habe in meiner bescheidenen Karriere wirklich mit Top-Stürmern zusammengespielt. Da gehört dein Vater dazu, haben wir ja schon gesagt, 60 Erstligatore, das ist unglaublich. Da gehört Klaus Fischer dazu, Klaus Allofs beim 1. FC Köln, Pierre Littbarski, Toni Woodcock. Dann in Duisburg mit dir, Schädel. Dann, wer war noch dabei? Michael Tönnies natürlich, der Michael Preetz, Peter Kürzle. Das waren alles richtige Granaten. Carsten Pröpper in Wuppertal. Also ich habe wirklich mit sehr, sehr guten Spielern gespielt.
Ja, geile Spieler.
Allein aus den Stürmern könntest du schon eine richtig gute Bundesliga-Mannschaft machen.
Wir haben ja die Liste gehabt, vor kurzem noch in der letzten Folge, von den besten Stürmern aus der Bundesliga, wo du gerade sagst, Klaus Allofs in der FC-Zeit, also FC Köln-Zeit, stand ja auch immer stark damit drin in dieser Liste mit 25, 30 Toren.
Ja, zwischendurch, ne? Toren. Klaus Allofs war so ein geiler Techniker, sein linker Fuß, der konnte, also wie Wilhelm Tell an die Situation, wo er den Apfel auf den Kopf schießt, ne, mit der Armbrust, das konnte der mit ansagen. aus dem vollen Lauf. Ja, da hätte dir einen Apfel vom Kopf geschossen, hättest du gar nicht gemerkt.
Ja, Uwe Kofer war übrigens genauso. Über den Uwe Kofer kann ich auch eine total lustige Geschichte erzählen. Trainingslager irgendwo in Spanien. Und mittags hatten die Jungs frei. Und dann war damals der Dieter Klein-Bongardt, der lebt heute auch nicht mehr, der war Vizepräsident und der hatte einen Pfiffe auf dem Kopf. Also so ein Toupet, ne? Und mit Ansagen am Strand, mittags, gute Laune, die Jungs saßen zusammen, sagt der Kober, gib mir den Ball, ich schieße dem aus 20 Metern den Pfiffi vom Kopf.
Der hat den vom Kopf geschossen, ohne Witz, kannst du dir nicht vorstellen.
Und dann die Papiere gekriegt.
Nein, hat sich dann total entschuldigt und wäre ein Missverständnis gewesen. Und, aber mit Ansagen, kannst du dir vorstellen.
Ja, der Uwe Kober war natürlich auch, der Uwe Kober hat ja auch einen geilen Linksfuß gehabt. Ja. Der war ja auch das richtig war, guter Fußballer. Ja, und dann war ja auch ein Verlos, weil er hat immer viel Spaß zu haben, der Uwe.
Ja, ist er immer noch. Ja, heute ist er aber ein richtig kleiner, dicker.
Ja.
Du stehst aber auch unter den Top 100. Ne?
Ja, gut.
Weißt du auch, ne?
Das, also das hat viel Geld gekostet damals, um da reinzukommen.
Platz 23 bist du mit dabei, ne? Unter den Top 100 zweite Bundesligaspielern. Ne?
Ja, war nicht so schlecht. Also, da habe ich mal einen Ball getroffen. Was ich richtig gut konnte, war halt flanken. Und das habe ich halt in der Zeit, wo ich beim FC war. Ich meine, guck mal, der Lukas Podolski, der hat heute 130 Nationalspiele, Länderspiele. Wenn der zu der Zeit gespielt hätte, wie ich dort, von 81 bis 83, der hätte nicht gespielt, der hätte genauso viele Spiele gemacht wie ich. Ich habe fünf Pflichtspiele gemacht für den FC. 3 in der Bundesliga, 2 für den DFB-Pokal. Und das war's, ja. Weil Fischer, Alofs, Littbarski, Woodcock, an denen war nicht vorbeizukommen. Es ging nicht, ja. Die waren Lichtjahre entfernt, ja. Und wenn Podolski 100 Länderspiele hat, niemals hat der die Klasse von denen. Niemals, ja.
Ja, ich hatte dasselbe Problem wie der Ferenc auch. Aber bei mir war es dann, ich war 1986 im 40er Aufgebot für die Weltmeisterschaft in Mexiko.
Ja,
und dann hatte ich natürlich Granatenformel, Klaus Allofs, Karl-Heinz Rummenigge. Ja, und dann war ich auch schon so weit, dass ich schon unter den fast 40 war ich ja schon, aber gehörte schon zum engeren Kreis. Und dann hat der Franz Beckenbauer, waren dann 3 Spieler zur Auswahl, die er mitnehmen wird. Entweder den Herbert Wahrs von Bayer Leverkusen, den Uwe Rahn von Borussia Mönchengladbach oder ich. Und der Uwe Rahn kommt in Köln gegen Schweden rein, macht das 1-0.
Genau.
Ist er mit nach Mexiko gefahren. Ne?
Ja, aber Schädel, jetzt ganz ehrlich, wenn du ins 40er Aufgebot kommst, das war ja damals, das ist ja nicht wie heute, das kannst du ja gar nicht vergleichen. Heute brauchst du 3 Bundesligaspiele und einen deutschen Pass oder deutsche Wurzeln und bist Nationalspieler. Heute, wir wären locker Nationalspieler, ganz locker. Aber du kannst damals und heute auch nicht miteinander vergleichen. Es war eine andere Zeit. Heute ist es viel einfacher für mein Empfinden. Aber letztendlich, es ist egal. 40er Aufgebot ist Hammer. Ja, das ist absolut Hammer. Ich war nie irgendwo im Blickfeld von irgendjemand.
Ja, aber da waren so Granaten, wie du sagst, das war Klaus Allofs vor dir. Ich habe ja mit Klaus auch gespielt. Da kam ich als 18-Jähriger hoch in die Lizenzmannschaft, war vorher auch mittrainiert. Der hatte ja unheimliche Fähigkeiten, der Klaus. Ne? Der hatte
schnell, technisch gut.
Der konnte sich drehen mit dem Ball, der konnte Finten machen, der konnte aus dem Stand schießen. Der hatte zwar so dünne Beine, aber der hatte eine Granate gehabt.
Ja. Ich muss aber auch dazu sagen, als er bei uns in Köln war, war das so 29, also ging schon mehr oder weniger so in den Herbst seiner Karriere rein. Der war auch noch ein netter Kerl dazu. Ja? Ein sehr sympathischer Typ, der mit uns jungen Spielern richtig gut umgegangen ist. Also der hat keine Allüren gehabt, obwohl er so eine Granate war. Ein toller Typ.
Na, wir hatten es da schwerer beim Klaus, weil ich habe ja ganz jung angefangen und der war privat. Sobald Abpfiff kam, war der netteste Mensch, den ich bis jetzt kennengelernt habe. Aber auch im Trainingsgelände oder im Spiel musstest du den Ball genau dem in den Fuß spielen
in
die Richtung.
So, ja, und wenn, das weiß ich auch. Ich spreche aber jetzt von nach dem.
Aber wenn der Ball 3 Zentimeter daneben war, ist er stehen geblieben.
Ja, also, du weißt doch, wie das damals war. Ja, das Bundesliga gespielt, bist du angewichst worden. Beweg dich, du Arschloch. Ja, sowas beim FC, ohne Witz.
Ja, das war so. Tuna war genauso.
Also, beweg dich, du Arschloch.
Ja, ich habe ja nur Koffer getragen mit 18, nur die Hütchen aufgestellt. Ja. Ja, das ist halt so. Das junge, die jungen Jahre muss man halt durch.
Was waren so eure Idole damals zu der Zeit, als ihr so gespielt habt? Weil jeder Profi hatte ja immer einen, wo der sich so, ich sag mal, als Vorbild was abguckt. Oder?
Meine Idole waren Klaus Fischer, den fand ich ziemlich gut. Den fand ich klasse. Dann Rüdiger Abramczyk, Pierre Littbarski, weil das meine Position halt ist, Abramczyk, Littbarski und natürlich Diego Maradona. Und gegen den durfte ich auch spielen, 1982, im August 82 mit dem FC in Barcelona, 100.000 Zuschauer, bin eingewechselt worden und vorm Spiel habe ich ihn auf dem Platz gesehen, saß mit Bernd Schuster da und habe ihn gefragt, Diego, bin ich zu ihm hin, habe ihn gefragt, ob ich sein Trikot bekomme. Und er hat Wort gehalten. Ich wusste gar nicht, dass ich eingewechselt werde. Ja. Wir haben dann 1-1 gespielt, dann war Elfmeterschießen. Und ich habe halt öfter in meiner Karriere versagt. In den entscheidenden Momenten habe ich versagt, wo ich halt, ich behaupte, ein richtig guter Fußballer kannst du nur werden, wenn du richtig cool bist. Du warst cool, dir hat das nichts ausgemacht im vollen Stadion. Und das hat dich
motiviert.
Ja. Oder dann lässt du natürlich nichts an dich ran. Wenn du dich sowas, wenn du richtig cool bist, Matthias Herge, das ist ein ähnlicher Typ, dem ist auch alles egal, wenn der im Tunnel ist, ist es völlig wurscht. Oder du bist bockdoof, das ist die andere Alternative. Wenn du bockdoof bist, dann hast du auch Möglichkeit, alles auszublenden. Dann blendest du es automatisch aus, weil du es gar nicht mitkriegst, was um dich herum passiert. Aber wenn du eine normale Intelligenz hast, behaupte ich einfach mal, die habe ich, dann stellst du dich selber immer in Frage, hinterfragst dich und dann verkrampfst du und dann mangelt es in den entscheidenden Momenten am Selbstvertrauen. Und das war bei mir halt, da hätte ich einen Elfmeter schießen können, hätte ich nur sagen müssen, ich war 19 Jahre alt, 100.000 Zuschauer, es war so laut, das kann sich keiner vorstellen im Stadion. Ja, ohne Witz. Hätte ich nur sagen müssen zum Rinus Michels Trainer, ich schieße. Ja, ich habe verkackt, jetzt meine Hose sehen sollen, ja. Wir waren komplett in Weiß, haben wir gegen die gespielt. Mhm. Ja, weißer Inslip, mein Inslip sah aus, hinten braun, vorne gelb. Ja, der war eingebrannt in den Koffer, in den Trikotkoffer, habe ich ganz unten reingepackt und habe gedacht, hoffentlich kommt da nie einer drauf, dass ich da reingeschissen habe.
Ja, aber passiert.
Ja, ohne Witz. Ja.
Aber das ist
menschlich, was? Menschlich.
Nee, aber es ist halt schlecht. Für einen Fußballer musst du halt eine coole Sau sein. Und halt eben,
ja, das ist aber, das ist auch meistens so, wenn wir im Trainingslager waren, ja. Dann ist natürlich, wie der Fern schon sagte, auch wenn du cool bist, aber du machst dir schon am Zimmer deine Gedanken. Ja, ich war cool, ja, aber ich habe mir schon meine Gedanken gemacht, wenn ich abends allein im Bett lag und wusste, morgen musst du raus in die Arena und war ein wichtiges Spiel. Da habe ich gedacht, oh, ich muss alles richtig machen, bevor ich eingeschlafen bin. Aber manchmal 1-2 Uhr morgens. Mhm. Ja. Aber sobald der Anpfiff kam und ich war im Stadion, warmmachen ging auch schon gut, aber sobald der Anpfiff kam, dann war es weg. Mhm. Da habe ich gesagt, jetzt musst du Gas geben. Mhm. Ja. Dann war es weg. Da habe ich auch keine Angst mehr gehabt.
Ja, das ist gut.
Ja. Aber vorher habe ich auch schon im Trainingslager, ist mir auch schon manchmal die Düse gegangen. Ne?
Wie war es bei dir so? Also was war so dein Idol dann zu der Zeit als Stürmer?
Nein, meine Idole waren so ein Horst Rurich, fand ich immer geil, weil der hatte ein unheimlich gutes Kopfballspiel gehabt. Ne? Den fand ich gut. Vom ganzen Laufstil her und alles vom Schusstechnik fand ich nach Rainer Bonhoff immer unheimlich geil. Weil der hat auch mal Mittelstürmer gespielt in Gladbach, bevor der Udo Lattek und der Hennes Weißweiler hat den damals umfunktioniert als Abwehrspieler oder Mittelfeldspieler. Ne? Aber so die ganze Art, wie der Freistöße geschossen hat, dieses Anspannen im Körper.
Da war der Maschine.
Geiler Typ, so von der Ausstrahlung her. Der hatte immer so, hast du immer gedacht, boah, der hat Kraft und der hat eine Maschine und der hat Schnelligkeit. Ne?
Weltmeister
74.
22 Jahre.
Ja. Hammer. Und wenn ich so früher ganz cool fand, war so der Mario Kempe, ne? von Argentinien. Ne? Mario Kempes, ne?
Ja, klar, genau.
Der hatte so lange Haare, fand ich auch geil, ne? Ich hatte auch lange Haare, der hatte auch einen Schnäuzer. Ja. Der war Linksfuß, aber wie der da durchgegangen ist.
Aber Schädel, das sah nicht so gut aus mit dir.
Ah.
Du hast die Groupies gehabt, ich bin dir rein mal ins Auto gesprungen damals.
Ja, nur ich hatte einen kleinen Wagen, da war nicht, passt nicht so viel rein. Wenn ich besser, ein Wohnmobil gehabt.
Lastwagen, na gut.
Ja, genau. Ja. So ein Hilgerswagen. So ein Hilgerswagen. Ja, meiner war, ich hatte nur einen kleinen Wagen, leider. Aber. Also muss ich sagen, Mario Kempes war schon auch so vom Aussehen, fand ich den. Und wie er auch gespielt hat, fand ich unheimlich geil. Ja.
Wo wir jetzt so über die Aufregung und den Druck und alles Wie ist das wirklich so als Pokalsieger? Ich meine, ihr zwei habt ja alles mitbekommen im Grunde. Ja, wie ist das da drin in so einem Stadion? Wir normale Menschen, wir können uns das nicht vorstellen. Nee, also wir sind ja Zaunzuschauer.
Das ist schon ein Unterschied. Also wenn du mitbeteiligt bist, ist es schon ein Unterschied. Ich bin Pokalsieger auf dem Papier. Ja, ich habe in der Runde einen Einsatz gehabt. Und dann war es das. Und deswegen gelte ich als Pokalsieger. Im Finale war ich leider nicht dabei. Heutzutage ist das auch wieder anders. Heute ist jeder, der im Kader ist, ist umgezogen, sitzt auf der Bank. Und das finde ich auch richtig. Das ist auch richtig so. Das verstärkt nämlich das Gemeinschaftsgefühl. Und damals war das nicht so. Ne? Wir hatten ein Pokalfinale in Köln 1983. Nicht in Berlin, in Köln, weil es rein Stadtfinale war. Erst FC Köln als Bundesligist gegen den Zweitligisten Fortuna Köln. Dann haben sie gesagt, nee, haben sie das von Berlin aus ausnahmsweise eben halt nach Köln verlegt, weil sie gesagt haben, warum sollen alle Kölner nach Berlin fahren? Das macht keinen Sinn. Und das Müngersdorfer Stadion ist auch groß, war damals 58.000 Zuschauerkapazität und dann haben wir eben dort gespielt. Ich war aber im Finale halt nur in Zivil auf der Tribüne und da fühlst du dich auch nicht so zugehörig. Ja. Wir haben jetzt, wir haben in den letzten Jahren haben wir Pokalsieger Treffen gehabt. 40 Jahre nach dem Pokalsieg.
Habe ich gesehen.
Und das war total nett. Das hat unsere drei Teamkapitäne und Rädelsführer, der Toni Schumacher, der Stefan Engels und der Pierre Lipaski, der das organisiert und haben dann alle, die da im Kader waren, mit eingeladen. Toll. Das war echt nett und das haben wir zwei Jahre hintereinander gemacht. Die haben zwar gesagt, bis der FC den nächsten Pokal, den nächsten Titel holt, wenn wir das jedes Jahr machen, aber nach zwei Jahren ist leider eingeschlafen. Das war echt schade. Aber das war echt nett. Das war eine sehr, sehr coole Geschichte.
Das fehlt uns auch noch mal. Die alten Pokalsieger von 1980. Ich war im Aufgebot. Und ich war im 16er Kader unter Otto Rehagel, weil ich kam gerade aus dem UEFA-Turnier aus Leipzig, bin der Torschützenkönig geworden mit der U18-Nationalmannschaft. Und ich habe auch vorher schon beim Otto mittrainiert. Ne? In dem Jahr habe ich mal 5-6 Mal mittrainiert. Und dann hat der Otto mich dann mitgenommen. War einer verletzt. Und da hat er mich direkt in den 16er Kader. Haben wir gespielt in Gelsenkirchen gegen FC. 2-1 gewonnen. Also ich war dann auch im 16er und durfte mich dann auch Pokalsieger nennen, mit 18 Jahren. Ja. Das war für mich ein Riesenerlebnis auch. Ne, dass man
das war für mich auch, den Pokal hatte ich auch in der Hand und ich war bei den Feierlichkeiten dabei am nächsten Tag im Bus, als wir ins Rathaus gefahren sind. Aber trotzdem, wenn du ein Trikot anhast, ist es immer eine andere Sache, als wenn du dann in Zivil mit dem Anzug auf der Tribüne sitzt. Das ist einfach,
ein ganz anderer Flair. Ja, ne?
Genau, und deswegen finde ich die Regelung heute viel, viel, viel besser. Ja. Also ein viel besseres gemeinsames Gemeinschaftsgefühl, Zusammengehörigkeitsgefühl ist einfach besser.
Weil wir sind gar nicht so weit entfernt von hier, weil wir sind hier auf der Wolkerstraße im Schlüssel und wir waren da vorne auf dem Rathausplatz mit dem Pokal und dann, glaube ich, war ich mit Thomas Allers, waren so ungefähr zwei Nächte, sind wir in der Altstadt versackt hier. Aber in der Pilipinta haben wir im Flugzeug geschlafen.
Ja, richtig stark.
Mit dem Pokal,
gute Zeit,
und die Zigarre noch von.
Gut.
Die haben wir geschlafen hier vorne, Pilipinta. Pokal. Und sind mit der Kutsche noch hier durch die Altstadt gefahren. Ja.
Leckmann, wirklich.
Gibt es so Momente, die euch fehlen? So Momente im Stadion, dieses Einlaufen oder sagt ihr, habe ich halt erlebt, aber fehlt mir jetzt nicht mehr, oder?
Also mir fehlt nichts mehr. Ich denke zwar gerne dran, aber letztendlich alles im Leben hat seine Zeit und meine Zeit ist halt definitiv vorbei. Ja. Es war eine schöne Zeit, die nicht immer schön war, mit vielen Abstiegen. Insgesamt bin ich in meiner Karriere 4-mal abgestiegen, allerdings auch 3-mal aus der 2. Liga in die 1. Liga aufgestiegen. Aber trotzdem, das ist sehr wellenförmig verlief meine Karriere. Deswegen, es ist alles hat seine Zeit und es ist vorbei. Es ist eine schöne Erinnerung. Das war's. Für mich ist ein Haken dran. Ja. Ich freue mich jetzt im Nachgang, wenn ich wieder alte Weggefährten, alte Freunde, zum Schädel kann ich sagen Freund, wir haben so lange Kontakt immer wieder, das ist einfach ein schönes Gefühl und das ist das, was wirklich zählt und was wertvoll ist. Im Nachgang, also die Kohle, die ich verdient habe, erstens war es nicht so viel, die ist schon 3-mal weg durch irgendwelchen Scheiß, den ich gemacht habe, so viel Mist gemacht, habe so viel Kohle verballert dadurch und deswegen, es ist egal.
Aber so Fußball gucken und alles verfolgen und doch, alles, das schon, ne?
Aber beim MSV halt, ne? Ich bin, beim MSV, da bin ich häufiger, das gucke ich mir auch ganz genau an, weil letztendlich, das ist halt, da habe ich 8 Jahre gespielt. 8 Jahre ist halt schon eine besondere Zeit.